Hallo und herzlich willkommen. Heute ist 10 Uhr unsere Zeit. Herzlich willkommen hier in der Obergrinitzer Kirche zum Palmsonntag. Schön, dass du, dass ihr mit reingeschaltet habt. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst. Wenn ich mich hier umschaue, sieht es ein bisschen leer aus. Nicht so wie sonst. Es ist wie beim Fußball so ein Geisterspiel. Keine Zuschauer, keine Gemeinde hier vor Ort, ein Geisterspiel. Man könnte es also sagen, ein Geistergottesdienst. Und das passt ja auch, denn wir erbitten Gottes Heiligen Geist, dass er uns erfüllt. Deswegen, ja, es wird ein geisterfüllter Gottesdienst. Das ist unsere Hoffnung und unser Gebet. Ob nun im Wohnzimmer, beim Frühstückstisch oder halt hier. In all den Orten, wo ihr jetzt zugeschaltet habt, in Obergrinitz oder Lauterhofen, Stangengrün, Wildenau oder auch von sonst wo. Schreibt doch gern rein, wo ihr herkommt, unten in den Live-Chat. Grüßt einander, dass wir wissen, wir sind verbunden. Offiziell sind öffentliche Veranstaltungen verboten, aber Gottesdienst ist nicht verboten. Gottesdienst bleibt systemrelevant, dieses Wort ist ja jetzt modern geworden. Systemrelevant ist Gottesdienst, ja, herzensrelevant, lebensrelevant, heilsrelevant. Darum freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass wir Gottesdienst feiern können. Und wie gesagt, wir sind live, das heißt, wir sind jetzt verbunden in diesem Geistergottesdienst und nutzt tatsächlich auch den Chat unten, grüßt einander, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Es gibt dann auch die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen oder Kommentare. Nach der Predigt werde ich darauf eingehen. Ihr könnt jetzt schon die ganze Zeit Fragen stellen, einige habe ich schon gesehen. Also stellt gern eure Fragen, dass wir ein bisschen auch in Kontakt sind, dass es ein bisschen aktiv ist. Und nicht zuletzt wollen wir dann auch zusammen beten. Und ich will heute eure Gebete vortragen, mitbeten. Darum schreibt eure Gebete ab jetzt auch gern schon in den Chat mit rein, dass wir wie eine Gebetsgemeinschaft, eine Live-Online-Gebetsgemeinschaft halten. Also grüßen, Fragen, Kommentare und drittens Gebete. All das, dass wir ein bisschen zusammenkommen, dass wir uns verbunden bleiben. Verbunden bleiben und aktiv waren auch einige, die von letzter Woche die Aufgabe, die Challenge angenommen haben. Einige haben eine Burg oder Ähnliches gebaut. Ihr werdet es jetzt mal sehen. Ich freue mich über alle Zusendungen. Super. Psalm 91, ich hoffe, den Großen hat es nicht nur Spaß gemacht, sondern hat es auch bewegt im Herzen dieser Psalm. Vielleicht haben auch manche den auswendig gelernt, wenn wir ihn mittags beten. Ich denke, jetzt sind die Burgen zu sehen. Wunderbar, klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt einsteigen in die Predigt, in das Thema, in den Palmsonntag, würde ich gern beten. Und ich beginne heute auch mit einem Psalm, mit dem Psalm 46. Lasst uns still werden, lasst uns beten, denn in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir zusammen. Er verbindet uns über Raum und Zeit. Lasst uns still werden. Herr, unser Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge. Wir wollen still sein und erkennen, dass du der Herr, der Gott bist. Du bist der Höchste auf Erden. Herr, danke, dass wir heute Gottesdienst feiern können und dass du uns verbindest, egal wo wir jetzt sind, zu Hause, im Wohnzimmer oder am Frühstückstisch. Oder sonst wo, in welchem Ort auch immer, du bist da, du bist uns nah. Und durch dich sind wir auch verbunden und können gemeinsam dich loben und preisen. Und ich bitte dich, schenke du, dass es ein geisterfüllter Gottesdienst ist. Erfülle du uns neu mit Hoffnung und Zuversicht. Und öffne unsere Augen ganz neu für das, was du in Jesus Christus getan hast am Kreuz. Amen. Der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal, ein großartiger Mann vergangener Tage, er hat einmal gesagt, er habe entdeckt, dass das ganze Unglück der Menschen aus einer einzigen Ursache kommt. Nicht in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Das ganze Unglück der Menschen kommt von einer einzigen Ursache, dass er nicht in Ruhe allein in seinem Zimmer bleiben könne. Finde ich höchst interessant. Ich denke, es ist zwar nicht die einzige Ursache, aber eine gegenwärtig so sehr aktuelle. Schon die alten Mönche raten diesen aktuellen Rat. in der Zelle zu bleiben. Das ist für Mönche eines der höchsten Regeln. Bleibe in deiner Zelle und die Zelle wird dich alles lehren. Verwurzel dich nach unten, senke dich ganz tief. Sich selber auszuhalten, nicht vor sich selber davonzulaufen in Geschäftigkeit. Die Beständigkeit, sich aushalten, das bei sich bleiben. In diesem Bleiben, ja, das ist die Bedingung, sagt einer, für jeden menschlichen und geistlichen Fortschritt. Und das Heilmittel für die Krankheit unserer Tage, die Zeit der Unsicherheit. Ja, wir sind ganz neu zurückgeworfen auf ganz neue Routinen und Gewohnheiten. Heute beginnt die Karwoche. Sie wird auch Stille Woche genannt. Und ich habe so gedacht, ja, dieses Jahr ist es eine ganz besonders stille Woche. Eine ganz besondere Kar- und Osterwoche wird es werden für uns alle. Und vielleicht ist das ein erster Impuls, still zu werden, zu Hause im Zimmer. Das ist ja auch nicht automatisch, wenn man jetzt nicht wirklich viel machen kann draußen, unterwegs sein kann. Es ist nicht automatisch still. Medien, Fernsehen, Internet, Handy. Aber dann auch machen viele zu Hause Projekte oder im Garten. Das ist alles richtig und schön und gut. Aber bei allem äußerlichen Aufräumen und Sortieren, vergiss nicht, dein Herz aufzuräumen, dein Inneres zu sortieren. Nimm dir doch diese Woche, in dieser stillen Woche Zeit dazu, dich ganz auf Jesus Christus auszurichten. Eine stille Woche liegt vor uns. Habe Mut, dich selber auszuhalten in deinem Zimmer, nicht gleich abzulenken, sondern wirklich einmal ganz runterzufahren. Wir wollen diese Woche auch in gewisser Weise gemeinsam begehen. Ich werde dann am Ende auch noch ein paar praktische Hinweise geben, wie das aussehen kann. Jetzt erstmal inhaltlich ein paar Impulse, drei Impulse der Hoffnung will ich jetzt geben. Drei Impulse der Hoffnung. Meine Frage ist an dich, hast du Hoffnung? Hast du eigentlich Hoffnung? Ich habe den Eindruck, manchen geht es zurzeit ziemlich gut und ja fast schon genießen diese Zeit, diese freie Zeit, Familie, zu Hause sein. Für andere ist es schwer, sind gestresst und ängstlich, unsicher, manche betroffen und viele, viele arbeiten, Gott sei Dank. Wichtig, ganz wichtig für uns. Wie sieht es aus bei dir? Wie geht's dir in diesen Tagen? Wie sieht's aus mit deiner Hoffnung? Auch wenn sich alles verändert, das ist die Botschaft von Jesus, auch wenn sich alles verändert und keiner weiß, was kommt, keiner weiß, was passiert, es gibt eine Konstante. Gott und seine Hoffnung, das bleibt fest. Und Ostern öffnet uns diese ewige Perspektive, diese ewige Zukunft, diese ewige feste Hoffnung. Der erste Impuls heute ist natürlich der Palmsonntag. Das ist die Palme aus dem Garten bei uns, die lag da so rum. Ja, Jesus zieht zum Palmsonntag ein, als König in Jerusalem, er reitet auf einem Esel und die Palmzweige werden gewedelt, so hat man das früher gemacht, wenn jemand Besonderes eingezogen ist, das war quasi ja der Applaus der damaligen Zeit. Sie wollten ihm die Krone aufsetzen, sie haben gedacht, jetzt wird alles gut, jetzt kommt unser Retter. Und sie klatschen Applaus, wie viele jetzt zurzeit den Pflegern Applaus klatschen. Aber wirklich Anerkennung bekommt Jesus nicht. Gemütlich ist es bei uns zu Hause, ja, und wir klatschen Beifall und nicken und das ist alles schön und gut. Wir sind leicht Fans, aber wirklich nachzufolgen, festzuhalten im Alltag und auch in schweren Tagen. Die Dornenkrone, die tut weh. Bei seiner Verurteilung denkt keiner mehr daran, dass sie ihm wenige Tage zuvor zugejubelt haben und zugewedelt haben. Doch bin ich besser? Ich bin doch selber immer einer, der gern irgendwie zuwedelt oder Applaus macht und spitze, klasse, Like verteilt. Bin ich ein Fan oder bin ich ein Nachfolger? Gehe ich den halben Weg mit Jesus oder gehe ich den ganzen Weg? Geh den ganzen Weg. So hört das heutige Evangelium. Johannes hat es aufgeschrieben, zu lesen im 12. Kapitel. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Als am nächsten Tag Die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme. Da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. So ungefähr, vielleicht haben die es auch ganz anders, aber so ein bisschen gesungen haben die bestimmt schon, denke ich. Also, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht beim Propheten Zacharja 9, Vers 9. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst gar nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber, die sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das ist das Evangelium, das Wort unseres lebendigen Gottes. Ihr könnt nichts ausrichten. Coronavirus kann vieles ausrichten, aber das Entscheidende kann es nicht ausrichten. Ostern fällt nicht aus. Ostern wird gefeiert. Jesus zieht ein, alle Welt läuft ihm nach. Siehe, dein König kommt zu dir. Wenn du nicht in die Kirche kommen kannst, dann kommt der König Jesus Christus selber zu dir heute. Das ist doch großartig. Geh den ganzen Weg mit. Jesus möchte bei uns, bei dir, bei mir einziehen. Lasst uns vielleicht auch diese Woche nicht so viel auf Corona schauen und die neuesten Zahlen, die neuesten Statistiken. Das ist schlimm und jeder Einzelne ist einer zu viel. Aber diese Zahlen machen uns kirre. Blicke auf den entscheidenden Horizont deiner Hoffnung. Schau doch auf diese radikale Liebe und Hingabe von Jesus. Geh den ganzen Weg Jesu mit in dieser Woche. Schau auf Jesu Liebe, schau auf seine Hingabe, auf sein Opfer. Was für eine Passion, was für eine Leidenschaft er für dich, für uns, für diese Welt getan und geliebt und sich zerrissen hat. Wer kann das verstehen? Wer kann das nachvollziehen? Eine Frau hat es verstanden. Eine Frau hat es verstanden, von der will ich uns ein bisschen noch erzählen. Das ist der zweite Impuls heute. Das wäre auch sogar der normale Predigtext heute, mal ein bisschen was Normales. Ja? Markus 14, ich glaube 3 bis 9, die Salbung Jesu. Ungefähr zeitlich müssen wir uns das vorstellen, das war 2 Tage vor der Kreuzigung, also ungefähr am Mittwoch. Da war diese Szene, die ich jetzt kurz erzähle. Als Jesus in Bethanien war, also in der Nähe da von Jerusalem, im Hause von Simon, des Aussätzigen, und er saß zu Tisch mit seinen Freunden und Jüngern, da kam auf einmal eine Frau. Und die hatte ein Glas. So ungefähr vielleicht, vielleicht kann man das sehen, das ist nicht genau ein Alabastergefäß, aber so ähnlich. Die hatte ein Glas mit unverfälschten und kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss das Öl auf sein Haupt. Jesus hat das angenommen und die Frau zerbrach, wie damals üblich, dieses Gefäß, diesen Flaschenhals, so hat man das damals gemacht, das geht ja gar nicht, ich habe sowas nicht gefunden und ich wollte nicht schon wieder Scherben machen wie vor 2 Wochen. Und diese Frau hat Jesus mit Öl überschüttet und hat gesagt, das bist du mir wert. Die Frau hat gesagt, ich gehe den ganzen Weg mit dir. Diese Liebe, sie überspringt Mauern. Die Mauern der gesellschaftlichen Tabus, das macht man doch nicht. Die Mauern der Angst, ich traue mich nicht, ich bleibe lieber zu Hause sitzen. Die feige Mauer der Bequemlichkeit, ich lasse das mal lieber, wird schon jemand anders sich kümmern. Wer liebt, überspringt Mauern. Die Frau wartet nicht, sie zögert nicht, sie wagt sich in diese Herrengesellschaft dort rein, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Die Frau macht's. Unverfälscht und kostbar wie das Öl ist ihre Liebe. Man muss sich vorstellen, dieses Öl hatte einen heutigen Wert von vielleicht 20.000 Euro. So viel habe ich nicht. So viel ist auch nicht hier drin. Die Frau verschüttet das. Das ist ihre Liebe. Und diese Liebe, die fasziniert mich. Und die beeindruckt mich, dieser Augenblick zähe, diese Leidenschaft. Nicht mit Worten, sondern mit Herz und mit der Tat. Und die Tat dieser Frau fordert mich auf. Liebe Jesus. Martin Luther hat mal gesagt, wer Gutes tun will, der muss es verschwenderisch tun. Das finde ich gut. Ja, Liebe rechnet sich nicht. Und Liebe rechnet auch nicht. Die Frage ist, was tue ich? Was tust du? Wie pflegst du deine Liebe zu Jesus in dieser Woche? Was nimmst du dir vor? Was ist dir Jesus wert? Was ist dir deine Liebe zu ihm wert? Wie viel Zeit ist Gott dir wert? Wir haben zur Zeit, ja, Zeit, die meisten, ja? Und trotzdem füllt sich der Tag und geht schnell vorbei. Nicht automatisch. Nimm ihn mit hinein in deinen Alltag. Nimm ihn hinein mit in die Küche beim Kochen oder Spülen. Nimm ihn hinein mit beim Spielen oder bei der Gartenarbeit. Nimm ihn ganz mit hinein. Habe ihn vor Augen und tu alles, was du tust, mit Hingabe und Liebe für Jesus. Und natürlich suche auch die ganz stillen, intimen, persönlichen Momente mit ihm. Was hast du für Jesus? Was kannst du ihm geben? Zu wie viel Liebe bist du fähig? Es ist keine Rechenaufgabe. Nicht, wie viel hast du geleistet, wie viel Zeit kannst du abrechnen. Es ist eine Beziehung. Wie viel hast du geliebt? Wenn Gott den Menschen misst, dann nimmt er das Maßband und legt es nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Die Tat der Frau, diese wertvolle Liebestat der Frau, sie fordert uns auf, liebe Jesus verschwenderisch. Und geh den ganzen Weg mit ihm. Die Männer, die da drumherum sitzen, die sind ja sprachlos. Und irgendwann sind sie gefasst und sagen, was soll diese Verschwendung? Man hätte doch dieses Öl verkaufen können und den Arm und das. Was hätte man nicht alles machen können? Die Kirche muss saniert werden und das und überhaupt. Was hätte man nicht alles machen können? Ist doch Verschwendung. Man hätte auch was Günstiges nehmen können und sowieso. Das ist doch nicht nötig. Lasst sie, sagt Jesus, stopp, lasst sie in Ruhe. Jesus fährt seine Freunde an und sagt, jetzt seid ihr mal ruhig. Jesus stellt sich immer auf die Seite der Liebenden. Er weiß, die Zeit ist knapp, es geht dem Kreuz entgegen. Sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Und wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man sich auch daran erinnern, was sie an mir getan hat. Es erfüllt sich heute hier. Wir reden darüber, was die Frau getan hat. Jesus wird gesalbt im Voraus zum Begräbnis. Spannend. Jesus ist der Christus, der Messias. Und Christus und Messias heißt ja beides nichts anderes als Griechisch und Hebräisch, der Gesalbte. So wie Jesus am Palmsonntag. Nehmen das nochmal. So wie Jesus am Palmsonntag als König einzieht, so wird er gesalbt. So wird er gesalbt, wie die Königin Israel zum König gesalbt worden. Und Jesus sagt, diese Salbung ist auch eine Totensalbung. Eine Totensalbung. Was heißt das? Der König ist ein König mit der Dornenkrone, der mit der Corona aus Dornen. Die Krone hat nicht das Virus auf, sondern immer noch unser Herr. Er hat alle Macht. Der leidende Messias, nicht der schön Wettergott. Nein, Jesus trägt die Corona der Krankheit, die Corona der Sünde, die Krone der Angst. Jesus hat es alles getragen und er trägt es dieses Jahr ans Kreuz am Freitag, für dich, für mich, für uns, für die ganze Welt. Jesus ist diesen ganzen Weg bis zum letzten Gang. Er hat sein letztes Hemd gegeben, seinen letzten Tropfen Blut. Er hat alles Leid der Welt erlitten und getragen. Er trägt es für uns, er trägt uns durch. Der Gesalbte hat sich selber verschwendet. Er hat sich selber zerbrochen wie dieses Alabasterfläschchen. Er hat sich selber zerbrochen, leidenschaftlich. Er ist Mensch geworden, er ist nahe. Spürst du es? Erlebst du es? Erfährst du es? Jesus kommt nahe, denn er hat sich verschwenderisch ausgegossen in die ganze Welt. Und Jesus sagt, hört, hört, ich bin es. Ich bin es, der zerbrochen wird, wie dieses Ölfläschchen der Frau. Meine ganz unverfälschte und kostbare Liebe gieße ich auf euch. Meine Liebe, meine Hingabe gieße ich auf dich. Ich bin der König, der euch dient. Ich bin der König mit der Dornenkrone. Ich habe euch zuerst geliebt. Ich verschütte mein Leben. Ich verschwende alles. Ich salbe euch zu Königskindern. Und ich ermutige euch und ich befähige euch zu lieben. Die Menschen um euch drumherum, Partner, Familie, Nachbarn. Ich befähige euch zu lieben mit meiner Liebe, auch dass ihr mich zurücklieben könnt. Darum geht's. Das ist der zweite Impuls. Das ist der Grund unserer Hoffnung in dieser Woche. Das ist die Liebe von Jesus, die Liebe für dich. Und auch deine Liebe zu ihm, das ist ja eine Beziehung, da geht es hin und her, die Liebe. Und das verändert und das wollen wir vertiefen und das wollen wir weitergeben. Diese Liebesbeziehung mit Jesus wollen wir in dieser Woche leben. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung und unser fester Grund und Halt, auch in schweren, dunkelsten Tagen. Ich möchte jetzt einen Zeugnisbericht weitergeben, den ich gelesen habe aus der Lombardei, aus Italien, von einem Arzt, der da berichtet hat. Es hat mich sehr bewegt. Das möchte ich jetzt vorlesen, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Der Arzt aus Italien, wo es ja wirklich so tragisch und dramatisch, ganz anders als bei uns, noch mal viel schlimmer auch zugeht. Dieser Arzt, er schreibt es folgendermaßen. Niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus in Italien geschieht. Der Albtraum fließt, der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann Dutzende und dann Hunderte. Jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu Sortieren auf dem Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll. Bis vor 2 Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Wir haben nicht an Gott geglaubt, wir haben über den Kirchgang unserer Eltern gelacht. Vor 9 Tagen kam ein 75 Jahre alter Pastor zu uns. Ein freundlicher Mann, er hatte Atembeschwerden ernsthaft und er hatte eine Bibel bei sich. Und wir waren beeindruckt, als er sie den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. Wir alle, müde, psychisch am Ende, hatten kaum Zeit und Kraft, ihm zuzuhören. Und doch, wir müssen zugeben. Wir sind als Menschen an unsere Grenzen gestoßen. Wir können hier nicht mehr tun, als wir tun. Und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. Und wir sind erschöpft. Schon 2 Kollegen, die sich infiziert haben, sind gestorben. Andere haben sich infiziert. Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, wo das endet, dass wir Gott brauchen und suchen und finden können. Unfassbar, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden bei Gott sind und ihn bitten, uns zu helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern können. Gestern starb der 75-jährige alte Pastor, der bis heute, obwohl wir hier in 3 Wochen mehr als 120 Tote hatten und wir alle erschöpft und am Ende sahen, er hatte es geschafft, uns trotz seines Zustands und der Schwierigkeiten einen Frieden auszustrahlen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Der Pastor ist zum Herrn gegangen und bald werden auch wir ihm folgen, wenn es so weitergeht. Ich war seit 6 Tagen nicht zu Hause, ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe. Mir wird meine Nutzlosigkeit auf der Erde bewusst und ich möchte meinem letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Lasst uns alle dafür beten, dass Gott uns in unserer Krise hilft und durch die Krise viele Menschen ewiges Leben geschenkt wird. Soweit dieser Bericht dieses Arztes. Bewegend und beeindruckend. ein Zeugnis für uns. Und mancher sagt vielleicht, das ist mir zu groß, das ist mir zu weit weg, das hat so wenig mit mir selber zu tun. Dann kann ich sagen, das stimmt. Und nicht viele von uns werden das ganz ähnlich so erleben, aber vielleicht ein oder anderer doch. Und ganz anders möchte ich jetzt noch ein zweites Zeugnis deswegen anschließen, wo sich, denke ich, viele von uns wiederfinden können. In dieser Hingabe, in dieser Liebesbeziehung, in dieser verschwenderischen Liebe. Und zwar sind das Zeugnisse, Antworten von unseren Konfirmanden. Heute am Palmsonntag wäre eigentlich Konfirmation in Stangrün und Wildenau. Ungewöhnlich, dass ich zum Sonntag, am Palmsonntag hier in Obergrenitz in der Kirche stehe. Eigentlich bin ich da immer drüben. Wir hatten Konfitest und ich habe das dieses Jahr digital gemacht, ein paar Fragen an die Konfis geschickt und die haben Antworten zurückgesendet. Und es hat mich so bewegt und berührt, was die Konfis so geschrieben haben. Das denkt man ja bei Konfis manchmal gar nicht, was da so drin alles vorgeht. Aber ich bin davon überzeugt, da steckt immer viel, viel mehr drin und viel Gehaltvolleres, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Viele Antworten haben mich so bewegt und berührt, dass ich sie zusammengestellt habe. Anonym natürlich und auch ein paar Ausschnitte. Aber was ich jetzt vorlese, ist kein einziges Wort von mir selber, sondern es sind aus all den Antworten der Konfis, sind das zusammengestückelte, ein Text. Die Konfis haben auf Fragen geantwortet. Die eine Frage war, was ist das Schöne an der Beziehung zu Gott? Die zweite Frage war, was ist das Schwere an der Beziehung zu Gott? Und das dritte, was hast du über den Glauben in der Konfizeit gelernt, über Gott und über dich? Wir hatten noch mehr Fragen, aber Antworten zu diesen drei Fragen möchte ich uns jetzt zum Abschluss der Predigt oder dieses Zeugnisteils vorlesen. Immer mit dem Hintergedanken und im Hinterkopf bitte die Frage an jeden, was wäre dein Zeugnis? Lass dich davon ermutigen und anregen, selber dein Zeugnis und deinen Weg mit Gott zu finden, geh den ganzen Weg neu mit. Also, jetzt ein paar Antworten. Was ist das Schöne in der Beziehung zu Gott? Live-Antwort, Zitat, Konfi. Dass ich Gewissheit habe. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin und beschützt bin. Das Schönste ist zu wissen, dass es ein was im Leben gibt, das nicht vergänglich ist. An dem man sich immer festhalten kann, das immer bleibt und man deshalb nie, niemals alleine ist. Und mit Gott ist das Leben auch nie langweilig. Das Schöne ist, dass er mir immer zuhört, egal um was es geht, wo ich bin, er hat immer Zeit. Dass ich mich nicht erklären muss wie bei einem Menschen. Gott weiß ja schließlich auch, wie ich es meine. Ich kann ihm alles erzählen, ohne Angst, dass er es falsch versteht und all meine Sorgen, Trauer und Wut bei ihm abgeben. Gott nimmt mich an, wie ich bin und gibt mir all seine Liebe. Es ist gut zu wissen, trotz der vielen Fehler, so unfassbar geliebt zu sein. Es ist wunderschön, so viel Liebe, so viel Gottes Liebe zu spüren. Es ist schön, dass es den Heiligen Geist gibt, mit dem man so viele Probleme bewältigen kann. Es ist wunderschön, Gottes Macht im alltäglichen Leben zu sehen und zu erfahren, dass er auch mich heilt und mir Frieden schenkt. Selbst wenn es einem mal so vorkommt, als würde man einfach unter den Alltagslasten zusammenbrechen, gibt Gott mir Mut und Kraft. Ich denke, die meisten Menschen erkennen erst in schwierigen Zeiten, dass sie Gott brauchen, der einen Halt gibt. Außerdem, man braucht keine Angst vor dem Tod zu haben, da man weiß, was danach passiert. Ich habe auch die Gewissheit, dass da noch jemand ist, der alles in der Hand hat und dass ich nicht dem Schicksal überlassen bin. Man kann Hoffnung schöpfen, dass alles gut wird. Und außerdem kann man seine Mitmenschen lieben, da man weiß, dass man ja auch von Gott geliebt wird. Das ist das Schöne an der Beziehung zu Gott, aber in der Beziehung ist nicht immer alles ganz einfach. Es gibt auch schwierige Seiten, haben die Konfis festgestellt in der Beziehung zu Gott. Schwierig ist zum Beispiel, dass man Gott nicht sehen kann. Dass er keine körperliche Person ist, die jetzt auf der Erde lebt. Dass er mich nicht durch eine Umarmung oder so einfach trösten kann. Und manchmal zweifelt man, ob er da ist und mir zuhört. Dass er nicht direkt antwortet, zumindest nicht direkt meistens. Er gibt ja Zeichen, aber er redet meistens nicht direkt. So wie man das bei einem Gespräch unter Menschen kennt. Aber er leitet ein, ohne dass er direkt mit uns redet. Manchmal ist es auch schwierig, Gott den ganzen Tag über mit in mein Leben reinzunehmen, mit ihm meine Freizeit zu gestalten. Manchmal vergisst man ihn im Stress. Manchmal ist er auch sehr herausfordernd. Aber trotz allem weiß ich, dass er mir hilft und ich nur das machen muss, wozu Gott mich fähig macht. Das Schwierige, sagt einer, finde ich, nachzuvollziehen, warum bestimmte Dinge passieren. Zu verstehen, warum er so viel Leid zulassen kann. Und immer darauf zu vertrauen, dass trotzdem alles gerecht abläuft und so seinen Sinn hat. Schwierig ist es auch, dass man sich immer zu ihm bekennt. Und dass man sich auch bemüht, die Gebote und so einzuhalten. Ein anderer findet schwierig, sich zum Bibellesen und so weiter aufzuraffen. Gute Antworten, wie ich finde. Viele kann ich davon selber gut nachvollziehen. Und die Frage, die ich noch gestellt habe, die ich noch vortragen möchte, was hast du während der Konfizeit über Gott, über den Glauben und über dich gelernt? Manches wiederholt sich vielleicht, aber vieles hat mich doch sehr bewegt und berührt. Ich habe erst mit der Konfizeit wirklich angefangen, mich persönlich mit Gott und so weiter zu beschäftigen. Also nicht nur während der Konfitage. Und ich habe einen kleinen Bruchteil von seiner Größe und Macht spüren und sehen können. Ich kann nun manche Handlungen Gottes in der Bibel besser nachvollziehen. Und ich habe viel Neues über ihn lernen dürfen. Und in vielen Bereichen in meinem Leben habe ich seine Macht, Liebe und Treue erkennen können. Durch die Konfizeit habe ich Gott besser kennengelernt. Vorher war mir gar nicht richtig klar, was Gott für die Menschen alles geopfert hat. Und ich habe vor der Konfizeit fast nie Bibel gelesen. Und jetzt weiß ich auch, wie viel ein Gebet ausmachen kann und wie viel Jesus machen kann und was er für uns getan hat. Ich habe erfahren, wie viel Kraft im Gebet liegt und dass auf Gott Vertrauen die beste und sicherste Lösung ist. Und man sich nicht selbst verrückt machen sollte. Ich habe gelernt, dass Gott bei viel mehr Dingen eine Rolle spielt, als ich zuvor gedacht hatte. Und dass wir in Gott Vertrauen haben müssen, auch wenn wir nicht gleich immer eine Antwort bekommen. Ich habe über den Glauben gelernt, dass er sehr vielseitig ist. Und dass der Glaube mir viel Mut gibt. Und uns jeden Tag für neue Dinge ermutigt. Und dass man immer Hilfe für schwere Dinge im Glauben findet. Ich habe über mich gelernt, dass ich mehr Dinge Gott anvertrauen kann und mehr Geduld auf Gottes Antwort haben muss. Ich habe über Gott gelernt, dass er immer für mich da ist, auch in schwierigen Zeiten. Aber ich habe auch gelernt, dass ich mehr in den Herrn vertrauen kann. Ein anderer schreibt, ich habe gelernt, dass ein Christ, der nicht in der Bibel liest, ich habe gelernt, dass ein Christ, der nicht in der Bibel liest, eigentlich gar kein richtiger Christ sein kann. Außerdem lernte ich, dass Gott mir meine Sünden vergibt, wenn ich sie bekenne, egal was ich gemacht habe. Dass wir unsere Fehler vor Gott eingestehen müssen und Buße tun müssen und dann sind meine Sünden bei Gott ausgelöscht. Über den Glauben habe ich gelernt, dass es manchmal schwer ist, nicht in Zweifel zu versinken und Papa, also Gott, wirklich mein ganzes Leben zu geben. Ich habe erfahren dürfen, wie mächtig Glaube sein kann. Ich konnte mich durch meinen Glauben stark zum Positiven verändern und durch den Heiligen Geist, der in mir ist, auch anderen zum Glauben helfen. Durch den Glauben, da mache ich mich ganz von Gott abhängig. Und doch bin ich unabhängiger als je zuvor. Ich habe auch verstanden, dass ich ohne Gott verloren bin. Und ich immer wieder sündigen werde, aber ich weiß nun, dass ich eins seiner geliebten Kinder bin. Und in seinen Augen unfassbar wertvoll. Erst wenn ich durch Jesus lebe und er in mir lebt, bin ich ein wirklicher Mensch. Und deshalb will ich ihm unbedingt mein ganzes Leben geben. Ich konnte Gottes Macht und Gegenwart spüren, wie er gewirkt hat, was er bewegt hat. Dabei ist mir besonders der Lobpreisabend der Konfirüstzeit ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich habe gemerkt außerdem, wie Gott mir geholfen hat und bei mir war. Habe aber auch gemerkt, dass Gott es mir nicht immer ganz einfach macht. Über mich habe ich gelernt, dass mir ein Lifestyle viel mehr gefällt, indem ich öfters an Gott denke und mein Handeln nach Jesus ausrichte. So viel Zeugnis, so viel ermutigende Worte unserer Konfis. Vielen, vielen Dank, das finde ich ganz stark. Vielleicht schaut der eine oder andere zu und hat seine Worte erkannt. Das ermutigt uns, einander Zeugnis zu geben und Bericht von der Liebesbeziehung von Jesus. Es ist Palmsonntag. Jesus zieht ein. Er geht den ganzen Kreuzweg. Er zerbricht. Er hat sich für uns zerbrochen. Und wir, auch wir gehen den ganzen Weg Jesu mit. Und auch wir lieben verschwenderisch, orientieren uns dabei an dem Vorbild der Frau, an dem Vorbild Jesu selber. Das Zeugnis aus Italien und der Konfis ermutigt uns dazu. Was ist dein Zeugnis? Was ist deine Hoffnung? Was ist deine Liebe? Nimm dir Zeit dafür. Wie gehst du jetzt in diese Karwoche? Wie gehst du jetzt hinein in dieses Osterfest? Nimm dir Zeit der Stille in dieser stillen Woche. Nimm dir Zeit, Hoffnung und Liebe bei Jesus zu erleben. Lass dich von seiner verschwendenden Hingabe und Liebe umarmen. Geh den ganzen Weg und öffne dein Herz für seine Hingabe. Amen.